Wir fangen mal so langsam an mit der Adjanze. Ich freue mich erstmal, euch hier alle begrüßen zu können. Wir sind jetzt seit einiger Zeit dran, die Konferenz vorzubereiten. Die vier Leute, die das hauptsächlich gemacht haben, das ist hier ganz links, beziehungsweise ganz rechts von euch, Stefan Meretz. Das ist der Helmut Weiß, die Sabine Nuss und meine Wenigkeit. Ich bin Stefan Merten. Wir werden in der Begrüßung, werde ich zunächst kurz ein paar Sachen sagen dazu, wie Ökonux entstanden ist, wie das Projekt Ökonux entstanden ist. Ich werde ganz gerafft was dazu sagen, was so ein paar wichtige Gedanken sind, die bei uns im Projekt diskutiert werden. Und dann werden wir so ein bisschen noch erwähnen, wer hier das Ganze möglich gemacht hat. Und zum Schluss, das ist vielleicht auch ziemlich wichtig, kommen noch organisatorische Hinweise. Okay, und ich fange einfach mal damit an. Das Ganze ging also los, im September 98 sogar schon. Da gab es also eine ganz frühe Vorform. Da habe ich mir mal so überlegt, freie Software und neue Gesellschaft, das könnte doch irgendwie zusammengehören. Habe daraufhin eine Mail an die Krisisliste geschrieben. Das ist da untergegangen. Auch weitere Versuche bei der Krisis sind da schlicht und ergreifend untergegangen. Im Juni 99 hat der Stefan Meretz, der sich gerade mal wieder um die Organisation kümmert, hat einen Text geschrieben, die doppelte algorithmische Revolution des Kapitalismus. War auch ein wichtiger Text damals. Wir haben in demselben Monat eine Veranstaltung mit ihm gemacht in Kaiserslautern, damals kritische Uni-Veranstaltung, Linux, Software, Guerilla oder mehr. Das waren so Vorläufer, kann man sagen. Angefangen hat das Ganze eigentlich richtig im Juli 99. Da gab es die Wizard of Open Source Konferenz in Berlin. Und ich habe da die Gelegenheit beim Schopfe gepackt, habe da eine kurzfristige Diskussionsrunde zu dem Thema Neue Ökonomie Fragezeichen eingerichtet und einberufen lassen. Und aus dieser Diskussionsrunde ist mehr oder weniger Ökonux hervorgegangen. Ich habe mir dann die Mailadressen geben lassen, Mailingliste einrichten lassen und am 21. Juli sind wir dann gestartet mit anfangs 14 Leuten. 10. September haben wir die Website aufgemacht, beziehungsweise das war damals vor allen Dingen noch ich. Inzwischen ist das nicht mehr ganz so, dass das alles nur bei mir liegt. Ja, das waren so die Anfänge. Februar 2000 sind wir das erste Mal, meines Wissens zumindest, in irgendwelchen Printmedien erwähnt worden. Da hatten wir einen kleinen Artikel in den Kontrasten. Ende März 2000 ist ein wichtiger Text rausgekommen, GNU Linux, Meilenstein auf dem Weg in die GPL-Gesellschaft. Der ist damals auf die Website gekommen, den habe ich damals verfasst. Der Stefan Meretz hat einen auch sehr wichtigen Artikel geschrieben, GNU Linux ist nichts wert und das ist gut so. Mit diesen beiden Vorträgen sind wir dann im Juli auch auf dem Linux-Tag gewesen in Stuttgart, haben da eigentlich das erste Mal groß vorgestellt, was Ökonux, was da so diskutiert wird. Und zwischendurch, so ein kleiner Zwischenpunkt, 27. April, da hat die Mailingliste ungefähr ein Dreivierteljahr bestanden, da waren 500 Mails durch die Mailingliste durchgegangen, war also doch ein erheblicher Traffic. Hits auf der Webseite hatten wir im Juni 5000 pro Monat immer gerechnet, also 5000 Hits pro Monat ist noch relativ moderat. Es ging weiter. Im Juni letzten Jahres haben wir eine eigene Liste gegründet, wo die ganze Projektorganisation drüber abläuft, wo auch die Konferenz wesentlich drüber organisiert worden ist. Alle diese Dinge sind sehr offen. Die ganzen Listen werden im Web archiviert, kann man also jederzeit reingucken. Es gibt auch irgendwie keine Zugangsbeschränkungen oder sowas. Wer dazu kommen möchte, ist dabei. Im August ist die Idee für diese Konferenz hier geboren worden. Im September, so als Markstein, hatten wir das erste Mal über 10.000 Hits auf der Website. Im Oktober 1.000 Mails auf der Mailingliste. Ist schon ein erheblicher Stoff da drüber gegangen. Im November gab es einen neuen Text, der meines Erachtens ziemlich wichtig ist, das Utopische Klo von Annette Schlemm und ein paar anderen Leuten. Das Utopische Klo ist so der Versuch, das Ganze ein bisschen, also unsere Gedanken ein bisschen in, ja, wie soll ich sagen, in eine Prosaform zu bringen, in eine kleine Erzählung, kleine utopische Erzählung. Liest sich ganz nett. Wir sind im November 2000 in der Brave New World erwähnt worden von Georg Greve, der eigentlich auch hier einen Vortrag halten sollte, aus Unfallgründen jemand anders geschickt hat. Und das hat unsere Bekanntheit natürlich auch ziemlich erheblich gesteigert. Am 9. Dezember hatten wir dann 1500 Mails auf der Mailingliste. Wir haben pro Monat im Januar 40.000 Hits auf der Website gehabt. Da geht es also ziemlich stark bergan. Sieht man nachher auch nochmal schöner auf der Grafik. Im April, also schon relativ kurz später, schon 2000 Mails auf der Mailingliste. Im April auch 80.000 Hits auf der Website. Also so langsam gewinnen wir an Wahrnehmung außerhalb. Wobei es jetzt alle Websites sind, auch die Konferenzseite und so. Ja, heute fangen wir an mit der ersten Ökonomskonferenz. Es ist praktisch das erste Mal, dass dieses Projekt in die nicht virtuelle oder weniger virtuelle Realität hinausgeht, dass wir richtig öffentlich präsentieren und auch hier öffentlich diskutieren. So, ich habe noch ein paar weitere Zahlen gemacht. Ein paar Grafiken, oh, ich hoffe, die kommen. Ja. Das ist die Entwicklung der Teilnehmerinnenzahl auf der Hauptliste. Wie man sieht, wir hatten am Anfang also einen kleinen Sprung, relativ schnell auf knapp 60 und seitdem geht es eigentlich mehr oder weniger linear bergan. Wir haben momentan ungefähr 160 Leute auf der Hauptliste und es kommen immer welche dazu. Das ist, verhält sich ziemlich konstant. Dann auch noch, wer schreibt auf der Mailingliste? Das hier sind quasi, oh, das sollte eigentlich noch ein bisschen farbiger sein. Ja, komische. Ja, es ist nicht die Schärfe. Eigentlich ist es da schön rot, da oben nicht. Na gut. Ja, das ist also, ich habe mal versucht, das Ganze in eine Grafik zu bringen, wer da wie viel schreibt. Die oberste Linie, das ist die Anzahl der Mails, die in diesem Monat überhaupt über die Liste gegangen sind. Und die aufeinandergestellten Balken, das ist die Anzahl der Mails, die von den Leuten geschrieben sind, die ich hier mal als Top 10 bezeichnet habe. Das heißt, die mehr als 2% aller Mails geschrieben haben. Und man sieht, es gibt also eine relativ starke Dominanz von relativ wenigen Leuten. Ist bei vielen Mailinglisten ja üblich. Aber immerhin kann man sagen, also wenn hier vorne noch nur ganz wenige Leute geschrieben haben, inzwischen sind es doch relativ viele, muss man sagen. Ja, und zum Abschluss noch eine kurze Statistik zu den Hits auf der Website. Das ist jetzt das letzte Jahr. Man kann also sehen, wir haben einen ziemlich steilen Anstieg. Unsere waren also im November hier. Da ist auch ein ziemlich starker Sprung. Das war zum Beispiel die Stelle, wo Brave New World uns erwähnt hat. Das hat uns ziemlich viele Hits gebracht. Also wir werden langsam immer bekannter. Ja, das war es, was ich zur Geschichte und Stand sagen wollte. Und jetzt ein paar Worte zu den wichtigsten Sachen, die wir, ja, also ein paar grundlegenden Ideen. Zunächst muss man da vielleicht was dazu sagen, was für uns das Wichtige an freier Software ist. Beliebige Software kann frei sein, das muss ich hier glaube ich nicht ausführlich erläutern. Dass das eigentliche Produkt kostenlos ist, ist wahrscheinlich auch hinlänglich bekannt. Distributionen kosten zwar Geld, CDs oder sowas, aber die Software, die da drauf ist, kostet eigentlich nichts. Tatsächlich kostet bei einer Distribution die Verpackung und das Brennen auf CD und das Buch und der Support und dieser ganze Kram. Das eigentliche Produkt, die eigentliche Software, das eigentliche Linux zum Beispiel, das ist kostenlos. Wichtig ist uns, dass der Quellcode verfügbar ist und dass diese vier Grundfreiheiten eingehalten werden. Das heißt, die Software, freie Software darf zu jedem Zweck eingesetzt werden. Also zum Beispiel kann man nicht verbieten, dass es in einem Atomkraftwerk eingesetzt wird oder so. Die Quellen, dazu müssen sie natürlich verfügbar sein. Die Quellen dürfen studiert werden und dürfen angepasst werden. Das heißt, Leute können daraus lernen, können aus dem lernen, was andere getan haben. Die Software darf beliebig weitergegeben werden. Wahrscheinlich das, was am bekanntesten ist an freier Software, dass ich die einfach weitergeben kann, ohne irgendwelche rechtlichen Schwierigkeiten damit zu haben. Und auch veränderte Versionen dürfen weitergegeben werden. Das heißt, wenn ich so ein Stück freie Software bekommen habe und mir hat da drin ein Feature nicht gefallen oder mir hat was gefehlt oder sonst irgendwas, dann kann ich das ändern, kann das erweitern und kann auch diese veränderte Version wieder genauso unter der gleichen Lizenz, wenn es GPL ist, zumindest weitergeben. Wichtig ist uns hier, dass bei frei, dass tatsächlich die Freiheit im Vordergrund steht und nicht etwa die Kostenlosigkeit. Zweiter wichtiger Punkt, vielleicht der wichtigste in Ökonux, ist die besondere Produktionsweise, unter der oder mit der freie Software entsteht. Freie Software entsteht geldfrei, das heißt, die Leute, die freie Software entwickeln, kriegen dafür kein Geld. Die machen das aus anderen Gründen, auf freiwilliger Grundlage. Und zwar, zumindest konnten wir das bisher so identifizieren, zwei wesentliche Punkte. Einerseits haben sie ein Problem, das sie gerne lösen würden. Das heißt, sie beheben eine Notwendigkeit. Und der andere wichtige Grund ist, dass sie einfach sich im Schreiben von freier Software selbst entfalten. Software schreiben macht Spaß, also Programme schreiben, programmieren macht Spaß. Viele Leute, die programmiert haben, werden das bestätigen können. Und hier haben die Leute ganz konkret eine Möglichkeit, ihr eigenes Sein selbst zu entfalten. Und das ist einer der wichtigsten Gründe für freie Software. Freie Software entsteht vielfältig selbstorganisiert, also ja, es gibt viele kleine unabhängige Gruppen, die global vernetzt sind und die sich ihre Formen suchen. Also bei vielen gibt es Maintainer, also Leute, die sich um das Gesamtprojekt quasi hauptsächlich kümmern, während andere zum Beispiel eher programmieren, wieder andere Dokumentationen schreiben oder so. Websites gestalten und so, es gibt ja vielfältige Aufgaben. Und wie die sich organisieren, das überlegen die sich selber. Es gibt irgendwie kein festes, verbindliches Modell. Es gibt niemanden, der ihnen sagt, wie sie das zu tun haben. Sie überlegen sich das selbst. Das klappt irgendwie, manchmal gut, manchmal weniger gut. Auf jeden Fall kommt was dabei raus, was Brauchbares dabei raus. Und das Ganze entsteht halt durchs Internet global verteilt. Die Leute, die freie Software schreiben, in vielen Projekten sitzen über den ganzen Globus verteilt. Viele kennen sich nur per E-Mail oder per Newsgroups oder sowas. Eine Folge dieser Produktionsweise ist, dass oft bei freier Software eine hohe Qualität entsteht. Linux hat ja den Ruf, relativ zuverlässig zu sein, kann ich eigentlich nur bestätigen. Das ist eine Folge dieser hohen Qualität, die durch diese neue Produktionsweise entsteht, die wir hier vorliegen haben. Und diese Produktionsweise, das möchte ich nochmal unterstreichen, das Wichtigste, was wir bei Ökonux da sehen, ist einfach, dass die Produktion auf der Grundlage von Selbstentfaltung stattfindet. Die Leute werden nicht gezwungen, sondern die machen das rein freiwillig. Freie Software unterscheidet sich von Waren, auch das ein wichtiger Punkt. Tauschfrei, klar, ergibt sich aus der Geldfreiheit. Wenn die Produzenten dafür kein Geld haben wollen, dann sie im Internet quasi sowieso frei zur Verfügung steht, dann kann man die nicht tauschen. Also man kann das versuchen, aber das ist irgendwie, das bringt nicht viel, weil man kann auch Luft nicht tauschen, weil Luft kann man einfach einatmen. Freie Software ist im Überfluss vorhanden. Im Internet zum Beispiel kann man sich komplette Distributionen runterziehen. Natürlich unter der Voraussetzung, dass man das entsprechende Equipment hat, klar. Aber freie Software ist nicht knapp, sondern freie Software, das was da ist, ist im Überfluss vorhanden. Das kann sich jeder nehmen, der das möchte. Da die Quellen offen liegen, sind Geheimnisse sowieso unmöglich. Also das, was in einer klassischen Firma ein Betriebsgeheimnis wäre, ist bei freier Software nicht drin. Die Quellen liegen offen, jeder kann da reingucken. Jeder kann gucken, wie haben die das gemacht, wie haben die das implementiert. ein ganz entscheidender Unterschied zu irgendwelchen Produkten, die zum Beispiel ja, von der kommerziellen Firma hergestellt werden. Und freie Software entsteht kooperativ, entsteht nicht in Konkurrenz oder fast nicht, kann man sagen. Es gibt einige wenige Beispiele für Konkurrenz, aber im Wesentlichen entsteht freie Software kooperativ. Die Leute arbeiten zusammen und nicht gegeneinander. Natürlich was ganz anderes, als auf dem Markt stattfindet. Quintessenz, freie Software ist so wertlos wie die Luft zum Atmen. Ja. Aber eben auch so wichtig. Noch ein weiterer wesentlicher Aspekt, der auf der Folie thematisiert wird. Ich hatte schon gesagt, Selbstentfaltung ist der zentrale Motor für die Produktion freier Software. Aber eine ganz wesentliche Voraussetzung ist auch die breite Verfügbarkeit digitaler Kopien. Als Produktionsmittel, vielleicht müsste man eher sagen, als Reproduktionsmittel. Die digitale Kopie hat im Gegensatz zu analogen Kopien einige Vorteile. Sie ist verlustfrei. Ich kann das Original nicht mehr von der Kopie unterscheiden nach der Kopie. Sie ist durch Computer praktisch für alle verfügbar, zumindest für einen erheblichen Teil in der nördlichen, westlichen Welt. Sie ist über große Entfernungen hinweg möglich. Ich sage mal Internet. Das Internet ist ja mehr oder weniger nichts anderes als eine riesige Fernkopiereinrichtung. Und sie ist universell für alle digitalen Informationsprodukte. Einem File auf einem Rechner ist es völlig egal, ob da Musik drin ist, ob da ein Text drin ist, ob da ein Programm drin ist, ob da ein Bild drin ist, whatever. Es wird genauso kopiert, alles von dem wird genauso kopiert. Diese digitale Kopiertechnik ist also universell für alle digitalen Informationsprodukte. Und ich denke halt, dass diese digitale Kopierbarkeit, die uns da durch die Entwicklung der Technik praktisch herangewachsen ist, dass die uns tatsächlich eine neue Qualität liefert, die es vorher so nicht gegeben hat. Und diese neue Qualität ist zumindest, es wird zumindest so diskutiert im Projekt, könnte der Türöffner sein für eine völlig neue Gesellschaft. Und zu dieser völlig neuen Gesellschaft noch eine letzte Folie. Wir haben diese Gesellschaft, ja, es hat sich irgendwie der Begriff GPL-Gesellschaft eingebürgert. Ein paar Elemente aus dieser Utopie. Die Produktionsmittel in so einer Gesellschaft ermöglichen Selbstentfaltung, so wie Computer das heute tun. Also es macht Spaß, am Computer zu arbeiten, zumindest einigen oder nicht wenigen, kann man wohl sagen. Das müsste natürlich auf alle Produktionsmittel ausgedehnt werden. Also es muss einfach Spaß machen, irgendwas herzustellen, irgendwas Nützliches zu tun. Dann ist es nämlich auch möglich, dass nützliche Tätigkeiten einfach so selbstverständlich Selbstentfaltung sind. Also dass sie quasi einen künstlerischen, wissenschaftlichen Aspekt kriegen. Informationen und Güter müssten in einer solchen Gesellschaft frei zur Verfügung stehen. Bei Informationen kann man das heute schon sehen, freie Software als Paradebeispiel. Das steht frei zur Verfügung. Es käme natürlich darauf an, beim Übergang in so eine Gesellschaft das auf die materielle Welt auszudehnen. Wichtiger Diskussionspunkt bei uns im Projekt. Letztlich würde eine Überwindung der Arbeitsgesellschaft anstehen. Wir haben keine Arbeit mehr, weil das, was die freien Softwareleute machen, ist eigentlich keine Arbeit, keine Lohnarbeit. Wir haben keine Waren mehr. Das, was produziert wird, wird nicht für den Markt produziert, sondern einfach, weil die Leute Spaß dran haben. Es gibt keinen Tausch mehr, dementsprechend auch kein Geld mehr. Wichtig, es gibt keine Entfremdung mehr. Die Leute machen das, worauf sie Spaß haben und sind nicht mehr durch irgendwelche äußeren Zwänge dazu gezwungen, das zu tun, was sie tun. Und die wichtigste Produktivkraft in einer solchen Gesellschaft wäre dann die menschliche Selbstentfaltung. Und wir könnten vielleicht tatsächlich dahin kommen, dass die Freiheit des Einzelnen zu Bedingungen der Freiheit aller wird. Ja, so viel zu den Inhalten. Ich mal kurz auf meinen Fahrplan gucken. Ja. Der Stefan ist jetzt dran und wollte zwei Takte zur Konferenz sagen.
Also ich habe schon einzelne Hände hochgehen sehen und wenn das jetzt keinen Widerspruch erzeugt, dann haben wir was falsch gemacht. Aber die inhaltliche Diskussion verschieben wir. Stefan hält ja auch noch einen ausführlichen Beitrag und es gibt sowieso eine ganze breite Themenpalette. Deswegen wollen wir jetzt nicht diskutieren, sondern jetzt gibt es einen Break und jetzt wollte ich noch was zur Konferenzvorbereitung sagen und dann gibt es noch organisatorische Hinweise. Ich habe es mir nicht genau überlegt, aber ich wollte ausdrücken, dass ich die Art und Weise der Konferenzvorbereitung und Organisation in einer besonderen, sehr befriedigenden Weise erlebt habe. Wir haben, ohne uns darüber jetzt so Rechenschaft abzulegen, aus meiner Sicht sozusagen intuitiv versucht, das, was wir von freier Software gelernt haben, auf ein realweltliches Projekt wie so eine Konferenzorganisation zu übertragen. Das ist so mein Eindruck gewesen. Das heißt, wir haben im Prinzip so etwas wie ein Maintainer-Prinzip eingeführt, ohne dass wir das so genannt haben. Das heißt, es haben sich für bestimmte organisatorische Notwendigkeiten, die bei so einer Konferenzvorbereitung nun mal zu tun sind, Leute gefunden, die gesagt haben, okay, ich übernehme den Bereich der Kontakte zur Presse zum Beispiel oder ich kümmere mich um die Technik oder ich kümmere mich um dies oder jenes. Dann wiederum haben die Maintainer, sage ich jetzt mal, relativ unproblematisch Leute gefunden, die gesagt haben, ja, ich will zwar nicht sehr viel tun, weil ich habe nicht die Zeit, aber die und die kleine Sache kann ich übernehmen. Das war der eine Punkt. Das heißt, wir sind heute hier durch den Gang gelaufen und haben gesagt, irgendwas ist faul an der Konferenz, weil es gibt kein großes Problem. Das letzte Problem, was ich gelöst habe, war das hier mit dem Stromkabel, aber das kam dann auch noch und jetzt fällt mir gar kein Problem mehr ein sozusagen und irgendwie war uns ganz komisch zumute, weil sonst ist ja immer völlige Hektik bei so einer Konferenz, aber es ist einfach nicht der Fall. Es haben sich für ganz viele Bereiche Leute mit einer unglaublichen Aufmerksamkeit, wechselseitigen Achtung und Aufmerksamkeit gefunden und gesagt, da müsste man noch was tun und da müsste man noch was tun, ohne dass einer sozusagen so eine Linie vorgegeben hat. Und das fand ich irgendwie faszinierend. Ein zweiter Punkt, den ich ausdrücken möchte, ist die Diskussion, die wir mit den Referenten hatten. Auch das war mir zumindest, der ich die Referentenbetreuung übernommen hatte, am Anfang nicht klar. Das ist mir erst in der Diskussion klar geworden, was wir da gemacht haben. Und ich habe das dann versucht auch zu signalisieren den Referenten. Was wir nämlich nicht gemacht haben, ist so eine klassische Konferenzorganisation in dem Sinne, dass wir gesagt haben, also wir wollen dich und dich und dich und du sollst dazu was sagen und dazu was sagen und dazu was sagen und zwar in der und der Position oder in der und der Reihenfolge. Wir haben zwar gesagt, oh, wäre schön, wenn du kommst, aber ziemlich schnell haben wir versucht, dieses Wir-Ihr-Verhältnis, also wir die Organisatoren und ihr die Referenten aufzubrechen. Das heißt, wir haben versucht zu signalisieren, ihr gestaltet die Konferenz. Nicht wir, wir organisieren den Rahmen sozusagen, aber ihr seid die Referenten und bringt sozusagen genau das ein, was ihr sagen wollt. Und wenn ihr Workshops zum Beispiel zusammen machen wollt, dann können wir zwar individuell auch Ideen beisteuern, aber wenn ihr was zusammen machen wollt, dann schlagt das einfach auf der Liste vor. Und so ist es auch gelaufen. Ich fand das super faszinierend, dass die Referenten dann untereinander eine relativ intensive Diskussion hatten, wie können wir nicht einfach nur präsentieren und vortragen und die Leute mit Inhalten konfrontieren, sondern wie können wir den Diskussionsaspekt miteinander uns über Themen zu unterhalten und vielleicht auch voranzukommen inhaltlich, wie können wir das ausdrücken? Und so sind eine Reihe von Workshops zustande gekommen, wo Referenten immer nur Teile beitragen und dann hoffe ich, dass eine gute Diskussion entsteht. Also diese beiden Aspekte wollte ich mal ausdrücken und ich finde das ziemlich faszinierend, dass das so gut geklappt hat und ich hoffe, dass der Rest der Konferenz auch gut klappt. Und wenn irgendwas nicht klappt, dann bin ich mir ziemlich sicher, dass ihr da alle sehr nachsichtig mit uns seid. Und wir bemühen uns auf jeden Fall, alles irgendwie auch kurzfristig noch hinzukriegen. Ja, das wollte ich sagen. Und jetzt viel Spaß. Jetzt kommen noch die organisatorischen Hinweise.
Also um da anzuknüpfen, wo der Stefan aufgehört hat, wenn ihr nicht so nachsichtig seid in der Plastikmappe, die ihr gekriegt habt, ist ein ganz hinten ein Fragebogen, wie man es gefunden hat. Da kann man dann aber auch alles loswerden, was einem jemals dazu einfällt. So, ich habe jetzt die Rolle übernommen, ich mache den Gruß, August. Ich sage Dankeschön zu denen, die die Konferenz ermöglicht haben. Steht aber auch alles da drauf. Ich wollte nur noch eins sagen, damit ihr Bescheid wisst, wie man sich hier, weil mich auch schon mehrere beim Einchecken gefragt haben, ist aber nett, dass die FH das macht oder so. Es ist nicht nett von der FH, dass sie das macht, weil sie macht es nicht. Sie ist, also was die oberen Ränge der Fachhochschule Dortmund betrifft, ein ausgesprochener Nicht-Fan dieser Veranstaltung. Und die hier stattfindet, ist im Wesentlichen möglich geworden durch den persönlichen Einsatz von zwei, drei Professoren, die das wollten, aber die sozusagen in dem Fall die Opposition dargestellt haben. Also wenn er hier weggeht, sagt, denkt nicht, die Fachhochschule Dortmund ist so furchtbar nett. Die ist auch nicht netter als die meisten anderen, davon ab. Sondern es hat einige Auseinandersetzungen gekostet, dass dieser Kongress hier stattfinden konnte. Das wird sich auch noch durchschlagen, da wird der Stefan gleich noch was sagen, daraufhin, dass sie natürlich auch, sagen wir mal so, im organisatorischen Bereich nicht eben besonders viel Hilfestellung geben, um es mal bescheiden auszudrücken. Ihr werdet es noch hören, was betrifft Schlüsselgewalt, was betrifft, wie kommt man raus, wie kommt man rein, gibt es noch einiges zu sagen. Das sind alles Ausflüsse dieser Sache, dieser Geschichte, der Auseinandersetzung. Ich sage nur einen Satz zur Erklärung, warum. Es gibt ein politisches Projekt, das will Dortmund zu der Electronic City Nummer 1 in Deutschland machen. Ist voll okay, können Sie machen. Dazu gehört, wie in jedem Katalog der Wünsche heutzutage, eine IT-Akademie, ist auch klar. Muss ein Mensch haben, wo sie in zwei Jahren durch einen Java-Kurs gejagt werden. Und bis der vorbei ist, ist dann das nächste innen, dann kommen die nächsten. Und da haben wir, also MEK Software und alles, was da so mit anwendet, rumgemoppert an diesem Konzept, wie ich finde, völlig zu Recht und viel zu bescheiden dran rumgemoppert. Ja gut, und das ist eben nicht gut angekommen in den Etagen, weil der Rektor dieses Hohen Hauses möchte als nächstes Chef dieser IT-Akademie werden. Das wollte ich euch nur gesagt haben, damit ihr wisst, wo ihr hier bewegt. Steht auch einiges noch in der Mappe dazu drin. Von daher, der Fachhochschule danken wir nicht, sondern denen, die auch drinstehen, die Mitveranstalter sind und es erledigt haben. Das war's.
Ja, ich mir wäre es dann noch ein Bedürfnis zu sagen, dass das gesamte Projekt und auch die Organisation also auch von daher sehr schön war, weil da wirklich Individuen aufeinander getroffen sind. Also, was heißt aufeinander getroffen sind? Wir haben zusammengearbeitet und es ist auch, ich muss sagen, es ist auch menschlich wirklich eine schöne Erfahrung, dass da Menschen mit Stärken und mit Schwächen zusammen sind und wir haben es bis jetzt also jeden Karren wieder aus dem Dreck gezogen und das finde ich sehr schön. Das ist ein sehr schöner Aspekt an dem ganzen Projekt. So, jetzt noch ein paar harte Fakten, hoffe ich mal. Zu den organisatorischen Sachen. Wir haben eine Anmeldung. Solltet ihr alle gesehen haben, steht momentan da draußen, wird da bis 14 Uhr in der Gegend stehen. Ja. Oder bis 16 Uhr. Wer da noch nicht gewesen sein sollte, sollte da bitte hingehen. Ihr bekommt dort eine Mappe, wo so verschiedene Sachen drin sind, über die Konferenz, über die Umgebung und so. Helmut hat es schon angedeutet, da ist auch ein Fragebogen drin. Bitte füllt den Fragebogen aus. Wir stellen noch irgendwo eine Kiste hin, wo man die Fragebögen zurückgeben kann ans Konferenzbüro dann. Damit helft ihr uns ein bisschen Feedback zu kriegen, wie die Konferenz so angekommen ist. Dann habt ihr vielleicht schon gesehen, manche Leute haben hier so Schildchen an, wie ich zum Beispiel. Wir haben leider nicht genügend Schildchen für alle bekommen, also nicht so Plastikschildchen. Deswegen haben wir beschlossen, dass die Teilnehmer, die hier keine Funktion haben, dass die einfach nur so einen Klebestreifen kriegen mit Namen drauf, soll ein bisschen die Kommunikation fördern. Die anderen kriegen Schildchen mit Namen drauf und grün steht für Helfer. Das sind also Leute, die in irgendeiner Weise helfen können, sage ich mal. Und die, wie dieser junge Mann hier vorne, so ein rosa-lila Teil haben, rosa-lila Farbstreifen, das sind Referenten. Das sind also die Leute, die ihr in den Beiträgen irgendwo mal zu Gesicht kriegen könnt. Wobei einige von den Helfern auch Beiträge halten. Wir hatten Schlafplätze organisiert, Massenschlafplätze. Wir hatten gebeten um eine Anmeldung darum. Wer sich angemeldet hat dafür, sollte auf jeden Fall einen kriegen. Sollte bei der Anmeldung miterledigt worden sein. Sollte da irgendjemand noch Bedürfnisse haben, möglichst bald an die Anmeldung wenden und dann kann man das versuchen abzuklären. Wir werden später da hinten ein Konferenzbüro haben. Da können sich Leute anmelden, die später gekommen sind. Da sind auch Pressekontakte nach Möglichkeit hinzuleiten. Also da gibt es die Anlaufstelle, die Zentrale. Und wir werden auch eine Infotafel aufstellen. Ich weiß, ist die inzwischen da? Steht vorne, da werden aktuelle Ankündigungen, sollte sich am Programm was ändern, zum Beispiel sollten spontane Sessions gemacht werden, ach stimmt, das muss ich erwähnen, werden die da ausgehängt, spontane Sessions, genau, wer hier Lust hat, irgendwie kurzfristig was zu machen, kurzfristig eine Diskussionsrunde einzuberufen oder so, kein Problem, wir haben insgesamt 3 Räume für solche Zwecke zur Verfügung. Zum Konferenzbüro gehen, sagen, ich möchte eine Diskussionsrunde zu diesem und jenem Thema machen, dann kriegt derjenige einen Raum, Zeitvorstellung wäre vielleicht ganz günstig und dann schreiben wir das auf diese Infotafel. Da wird also permanent aktualisiert, was es an Neuigkeiten gibt, auch solche Veranstaltungen. Zum Beispiel habe ich schon gehört, dass die Leute, die freie Hardware machen wollen, oder die freie Hardware machen, dass die hier am Rande der Konferenz ein Treffen machen wollen. Das wäre zum Beispiel auch ein Beispiel für so etwas. Oder auch, wer aus dem Stand noch einen Vortrag halten will oder sowas, dafür wäre der Raum. Zu den Räumlichkeiten. Wir haben 3 Räume für Vorträge und Workshops. Das hier ist Raum B. Auf der anderen Seite vom Gang, da wo auch die Büchertische stehen, da ist Raum A. Das ist der gleiche, der ist von der Struktur her genauso wie der hier. Dann haben wir drüben hier über diesen Übergang rüber in den anderen Flügel einmal die Treppe rauf. Da haben wir die Räume E und F. Das ist ein bisschen verwirrend, aber das musste aus technischen Gründen so sein. Da haben wir die Räume E und F. Da werden Diskussionsrunden halt abgehalten werden. Noch einen Stock weiter nach oben, wieder nach links, also unten nach links und oben nach links. Da sind die Räume C und D. Wir haben auch alles ausgeschildert, solltet ihr finden. Sollte eigentlich kein Problem sein. In dem Raum C finden vor allen Dingen die Workshops statt. Das sind normale Seminarräume, das sind große Seminarräume, da stehen Tische im Kreis praktisch. Ja, Helmut hat es schon angesprochen. Das ist auch wirklich ein Punkt, da sehen wir selber noch nicht so richtig klar. Wir haben relativ restriktive Zugangsregelungen zu dem Gebäude. Wir werden sehen, dass wir morgen, also vor allen Dingen morgen ist ein Problem, wir werden sehen, dass wir zwischen 13 Uhr und 17 Uhr sowohl rein und rauskommen. Außerhalb dieser Zeiten, und am Anfang werden wir natürlich auch aufhaben, außerhalb dieser Zeiten müssen wir nicht genau, wie wir das machen. Da hängen wir dann was an die Infotafel. Raus geht jederzeit, das ist kein Problem, nur das Rein ist ein Problem, weil die Türen halt von außen dann nicht aufgehen. Müssen wir mal sehen, wie wir das machen. So, heute Abend ist eine Fete. Diese Fete findet statt in der Cafeteria. Wer von da vorne reingekommen ist zum Haupteingang, der ist dann irgendwann eine Treppe hochgegangen. Diese Treppe geht man nicht hoch, sondern die gleiche runter. Dann kommt man in die Cafeteria, habe ich mir sagen lassen. Ich weiß es selber nicht, aber Stefan nickt, dann ist gut. Das Letzte, was auf meiner Liste steht, liegen wir sogar gut in der Zeit, Getränke. Wir haben es nicht hingekriegt, dass wir einen Getränkestand mit Personal quasi machen. Deswegen haben wir uns entschlossen, dass wir Getränke einfach so anbieten. Wir bauen auf eurer... Ja, es läuft also auf Vertrauensbasis, bitte seid so ehrlich und zahlt auch. Die stehen da hinten in der Ecke. Vom Konferenzbüro aus kann man da hingucken, also erwähne ich mal so unverbindlich. Ja, ich habe auch schon gedacht, eine Webcam wäre vielleicht irgendwie... da gibt es irgendwie, ich weiß gar nicht was, da gibt es so Softdrinks, heute Abend gibt es bei der Fete dann auch Bier. Die Preise sind irgendwie nah, so nah am Selbstkostenpreis. Bitte, ja, bitte seid also ehrlich, könnt euch da was holen. Das war das, was mir zu organisatorischem eingefallen ist. Ich guck mal. Bitte? Das können wir machen, wenn du so hast.
Fragen?
Das gleiche zum Preis.
Ja, das können wir gleich bekannt geben. Die beiden Sessions Feldmann und Wöllert, Thorsten Feldmann, Kim Feldmann, Thorsten Wöllert wurden zusammengelegt. Jetzt um 13 Uhr, die sind im Raum A. Raum C könnt ihr also dann aus-X'en, die beiden Sessions finden zusammen statt. Dann noch eine Idee für Handybesitzerinnen oder Besitzer. Ich kann jetzt eine Nummer bekannt geben, falls ihr dieses Problem vor allen Dingen morgen habt, draußen zu stehen und irgendwie ist gerade keiner an der Tür und ihr kommt nicht rein oder so. Anzurufen. Dann schicken wir jemanden runter zum Öffnen. Ja. Ich nehme mal meine, ich weiß jetzt Helmuts nicht.
Ja, okay, gut.
Ja, dann mach weiter, da ist nicht der andere, aber okay. 560, 610, 58, 96.
060?
610.
610. 58.
56.
96.
Sowas
finde ich super geil.
Ist der Florian.
So ging uns das die ganze Zeit. Also.
Ja, dann bleibt mir eigentlich nur noch, euch eine spannende Konferenz zu wünschen. Wir haben viele spannende Themen, viele spannende Diskussionen. Have fun.
Diese